Domradio. Das Thema.
Und dazu begrüßt Sie heute wieder Peter Kolakowski. Macht statt Glaube, wie Religion für Partikularinteressen instrumentalisiert wird, wie es um den interreligiösen Dialog steht und was es mit der Woche der Brüderlichkeit auf sich hat. Dazu gleich im Thema nähere Informationen. Im Studio heute Jens Freiwald, Diplom-Theologe und Diplom-Pädagoge vom katholischen Stadtdekanat in Köln. Macht statt Glaube, wie Religion für Partikularinteressen instrumentalisiert wird. Das ist heute ein Thema im Thema. Unter anderem geht es auch oder vor allem um die Woche der Brüderlichkeit und ganz wichtig um den interreligiösen Dialog. Wir stellen in dem Zusammenhang den Kölner Rat der Religionen vor. Unter dem Motto um Gottes Willen richtet sich die am 6. März eröffnete Woche der Brüderlichkeit gegen den Missbrauch von Religion. Bis zum 13. März sind deutschlandweit Veranstaltungen wie Vorträge, Diskussionsrunden, Ausstellungen und auch Besichtigungen geplant. Denn Religion kann immer auch Machtinstrument sein, um bestimmte Werte und Meinungen, monetäre oder ideelle Interessen zugunsten einiger weniger durchzusetzen. Eine gesunde und loyale Einstellung, aber gleichwohl auch kritische Distanz zur eigenen Kirche oder Glaubensgemeinschaft ist daher stets vonnöten, gerade damit sich Gläubige und auch Amtsträger in ihrem Glauben und Zusammenhalt weiterentwickeln können und miteinander wachsen können. Wir diskutieren im Thema über die Chancen des interreligiösen Dialogs, denen Transparenz, Teilhabe und Mitsprache der Gläubigen innewohnen. Die jährlich stattfindende bundesweite Woche der Brüderlichkeit wird seit 1952 jedes Jahr von den rund 85 Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit veranstaltet. Wir sprechen daher auch mit einer Vertreterin des Deutschen Koordinierungsrates, der für die Woche der Brüderlichkeit und für die Verleihung der Buber-Rosenzweig-Medaille verantwortlich zeichnet. Und natürlich sprechen wir auch mit dem diesjährigen Preisträger, dem jüdischen Publizisten und Erziehungswissenschaftler Micha Brumlik. Ich darf zunächst ganz herzlich begrüßen Jens Freiwald, Diplom-Theologe und Diplom-Pädagoge, seit 2013 Referent des Kölner Stadtdekanten Monsignore Robert Kleine. Und zu seinen Aufgaben gehört unter anderem die Vertretung des Stadtdekanats in den Gremien der Ökumene und des interreligiösen Dialogs auf Stadtebene. Freiwald ist außerdem Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen und des Arbeitskreises Israel-Palästina und auch, was ihn natürlich nochmal ganz besonders macht, im Vorstand der Kölnischen Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit ist er entsandtes Mitglied der katholischen Kirche im Rat der Religionen, vertreten der Stadtdechant und er gemeinsam das katholische Stadtdekanat. Und nicht zuletzt als Diakon arbeitet er nebenberuflich in seiner Bonner Heimatgemeinde. Was heißt denn nun für Sie überhaupt interreligiöser Dialog, Herr Freiwald? Was umfasst das alles eigentlich?
Interreligiöser Dialog hat natürlich verschiedene Ebenen. Man spricht vom Dialog des in der theologischen Auseinandersetzung, vom Dialog aber auch auf der Ebene des gemeinsamen Gottesdienstes, des Gebetes und eben Dialog im gemeinsamen Tun, im Handeln, im gesellschaftlichen Engagement. Das sind so die verschiedenen Ebenen des interreligiösen Dialoges, auf denen wir hier auch im Stadtdekanat engagiert sind, in den verschiedenen Gremien, die dafür geschaffen wurden, vorgesehen sind.
Was genau macht denn eigentlich die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit? Die sind 1952 gegründet worden. Was war der Grund?
Der Grund war natürlich die Erfahrung der Shoah, also des Holocaust, dass natürlich wir ein ganz besonderes Verhältnis haben zum Judentum und die Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit natürlich mit dem Ziel angetreten sind, dieses Verhältnis zu pflegen, zu intensivieren, zu entwickeln. Das heißt ganz konkret hier in Köln, dass eine große, große Anzahl an Veranstaltungen jährlich durchgeführt wird, die dem christlich-jüdischen Dialog dienen, die aber auch über den Tellerrand hinausschauen. Die christlich-jüdische Gesellschaft ist beteiligt an der Gedenkveranstaltung zur Reichspogromnacht am 9. November. Sie hat einen theologischen Ausschuss, der sich nochmal dezidiert auch um die theologischen Fragen des christlich-jüdischen Dialogs kümmert. Und sie ist eben auch eine gesellschaftliche Stimme hier in der Stadt, immer wenn es um Fragen des interreligiösen Dialogs geht, aber auch um Herabsetzung, Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit, dann meldet sie sich auch zu Wort.
Darauf hat ja auch Bundespräsident Gauck hingewiesen bei der Eröffnung am 6. März. Er hat den Schwerpunkt ganz dezidiert auch auf das Flüchtlingselend gelegt und die hierher kommenden Menschen, die hier Schutz suchen.
Ja, auch dazu, das ist natürlich auch ein wichtiges Thema in der kölnischen Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit, wie sie hier in Köln heißt. Das Thema der Fluchtbewegung, die jetzt eben hier auf uns zugekommen ist, ist ein auch etwas ambivalentes Thema, weil natürlich einerseits völlig außer Frage steht, dass Menschen auf der Flucht geschützt werden müssen, dass man ihnen hier Schutz und Hilfe angedeihen lassen muss. Auf der anderen Seite gibt es natürlich in den jüdischen Gemeinden auch unterschwellige und auch offene Befürchtungen, weil eben viele der Menschen, die zu uns flüchten aus Staaten, aus Regimen kommen, wo Anti-Judaismus oder Antisemitismus auch zur Staatsideologie quasi gehören. Und von daher ist das natürlich ein Thema mit einer gewissen Brisanz und mit dem man mit einer gewissen Vorsicht auch umgehen muss.
Ist das auch Thema im Rat der Religion? Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Sie auch da teilweise sehr intensive Diskussionen mittlerweile führen.
Ja, also auch im Rat der Religionen sind diese Spannungen, die sich momentan ja leider Gottes besonders im Nahen Osten kumulieren, angekommen. Also das kann man nicht anders sagen, dass sich das auch hier in der Stadtgesellschaft widerspiegelt. Ein Beispiel dafür kann ich sagen, als im letzten Jahr der Anschlag in Paris auf Charlie Hebdo und den jüdischen Supermarkt verübt wurde, den man dabei oft leicht vergisst, dass auch der ein Anschlagsziel war, wurde eine Sondersitzung des Rates der Religionen auf Initiative des Oberbürgermeisters Rothers einberufen, in der es darum gehen sollte, auch eine Resolution zu verabschieden zu diesen Anschlägen, in denen natürlich Abscheu zum Ausdruck gebracht wird. Aber auch da war es dann schon nicht ganz einfach, Formulierungen zu finden, mit denen eben auch vor Islamfeindlichkeit gewarnt werden sollte. Weil natürlich, es ging um Anschläge gegen die Meinungs- und Pressefreiheit. Es ging um Anschläge gegen jüdische Bürger in Paris. Aber es gab natürlich auch sofort anti-islamische Reflexe, die von rechtsextremen Kreisen besonders gepusht wurden. Und auch das sollte in dieser Resolution zur Sprache kommen, weil es eine Resolution für Köln sein sollte. Wir hatten gerade Kegida hinter uns hier in Köln. Und aber das war schon eben nicht einfach. Man hat eine Formel gefunden, aber man merkte daran, dass natürlich diese Konflikte mittlerweile eben auch bis zu uns gelangt sind.
Jens Freiwald vom katholischen Stadtdekanat. Er vertritt das Dekanat beim Rat der Religionen, ist gleichzeitig im Vorstand der Kölnischen Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit. Und ich spreche mit ihm über die Woche der Brüderlichkeit, den Rat der Religion in Köln und auch, wie Religion für Partikularinteressen instrumentalisiert wird. Gleich ein Interview mit Eva Schulz-Jander. Sie ist im Vorstand des Deutschen Koordinierungsrates, dem die 85 Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit unterstehen. Und ich darf nun ganz herzlich begrüßen Eva Schulz-Jander. Sie ist die katholische Präsidentin des Deutschen Koordinierungsrates. Dem unterstehen alle 85 lokalen und regionalen Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit. Das Motto der diesjährigen Woche der Brüderlichkeit ist ja um Gottes Willen. Und darin wird unter anderem auch auf den Missbrauch der Religionen hingewiesen. Wo
sehen Sie derzeit besonders eklatanten Missbrauch von Religion ganz generell?
Ja, also das Erste, was einem da natürlich auffällt, ist der ganze Terror der IS. Also die vermuten ja, oder sie behaupten zumindest, dass sie Gottes Willen verstehen und in seinem Sinne handeln, indem sie Andersgläubige, die ihnen nicht folgen, also morden und demütigen, ausgrenzen und so weiter. Und das ist das eklatanteste Beispiel, dass die Prinzipien des Glaubens, unsere ganze Auffassung des Gottes Willen, wir können ihn ja auch nicht kennen, aber wir haben ja wenigstens Fragen, mehr Fragen als Antworten, dass dies jetzt auf den Kopf gestellt wird durch diesen Schrecken, den sie verbreiten. Aber dieser Schrecken hat ja auch eine christliche Vergangenheit, eine muslimische Vergangenheit. Also es ist nicht neu, aber es ist neu, dass es im 21. Jahrhundert passiert. Und das ist das Eklatanteste. Bei anderen frage ich mich auch, ob diese vielen Erfolge der AfD nicht auch unser christlich-jüdisches Verständnis von Gottes Willen, das heißt, den Fremden in deinen Toren sollst du behandeln wie einen Einheimischen, ob wir das nicht auch vergessen. Und wenn wir Fremde ablehnen und die ganze Debatte über die Flüchtlinge, also diese Problematik, die unsere Schrift uns ja klare Anweisungen gibt, dass wir hier so fahrlässig umgehen mit unserer Tradition. Das sind so die zwei Sachen, die mir ad hoc einfallen.
Anlässlich der Verleihung der Buber-Rosenzweig-Medaille hat ja der Ratsvorsitzende der EKD, Bedford Strom, auch darauf aufmerksam gemacht, dass man die hierher kommenden Flüchtlinge nicht gleich antisemitische Tendenzen oder antichristliche Tendenzen unterstellen dürfe, obwohl sie ja doch zum Teil sozialisiert wurden als Muslime, die angeblich einen Alleinvertretungsanspruch in der Religion haben.
Ja, und die auch aus Ländern kommen, in denen der Antisemitismus ja gang und gäbe ist. Das ist mit Sicherheit eine Sorge, aber wir haben ja noch keine Beweise. Es ist etwas, was wir vermuten und was eine ernstzunehmende Sorge ist, vor allem der jüdischen Gemeinden. Aber es gibt ja jetzt auch eine Kommission, die das untersuchen wird. Also wie sieht es aus? Die wollen in die Flüchtlingslager gehen und dort Interviews führen mit den Menschen. Und deswegen denke ich, wir können darüber noch nicht reden, so wie Bedford Strom es ja sagte, und sie ihnen was unterstellen, wofür wir ja noch keine Beweise haben. Also das ist ja auch etwas, was um Gottes oder um des Menschen willen uns nicht in ein gutes Licht setzt. Und das wollen wir vermeiden.
Wird Religion auch missbraucht durch die AfD-nahe Pegida-Bewegung, die ja von sich behauptet, sie sei der Verteidiger oder die Verteidigerin des christlichen Abendlandes? Was meinen die überhaupt damit?
Ja, was meinen die damit? Ich glaube, die wissen selbst nicht, was sie damit meinen. Also das hat ja der Bundespräsident so wunderbar formuliert. Er hatte ja gesagt, die Menschen, die das christliche Abendland mit Hass und Ausgrenzung und Intoleranz verteidigen, haben es bereits verraten. Das ist ja eine wunderbare Formulierung, der man eigentlich nichts hinzufügen kann. Denn das ist es ja gerade. Das christliche Abendland ist ja eine Konstruktion, die jetzt aufgerufen wird, ohne genau zu wissen, was das war. Es gab ja nie nur ein christliches Abendland. Es gab immer Juden hier. Inwiefern waren sie beteiligt an unserer Aufklärung, an unserem Gedankengut, an unseren ethischen Grundsätzen? Und es gab ja auch eine sehr starke muslimische Präsenz in Spanien, die auch Toleranz predigte. Also diese Pegida, christliche Abendland, ist im Englischen sagt man ein Figment of their imagination, also wirklich ein imaginäres Konstrukt.
Was macht denn Religion so attraktiv für eigene Machtinteressen so instrumentalisiert zu werden, missbraucht zu werden, auch vergewaltigt zu werden?
Ich denke, es ist nicht die Religion, die da attraktiv ist. Es ist eine Form von Ideologie. Und das kann man austauschen mit anderen Ideologien wie dem Nationalsozialismus, dem Stalinismus. Es ist etwas, was eine Diskurs- und eine Debattenkultur von sich heraus ausschließt und sofort also Grenzen setzt. Du bist, wer nicht mit mir ist, ist gegen mich. Und da spricht ja gegen jede Religion, von der man ja weiß, dass sie als Grundgesetz hat, liebe deinen Nächsten, denn er ist wie du. Das ist ja ein Grundgesetz des Judentums, des Christentums. Es ist auch im Koran, also in den anderen Religionen auch. Also es ist nicht die Religion. Es ist die Ideologie, die einer persönlichen Machtfantasie dann ein Gebäude und einen Rahmen gibt. Religion ist ja auch etwas, was Zweifel beinhaltet. Es gibt ja so viele Fragen. Nicht Christus hat Fragen gestellt. Im Judentum, das besteht ja eigentlich nur aus Fragen und Pro und Contra und Zweifel. Und so haben sich ja auch, ich meine, das Christentum, was wir heute leben, ist ja nicht mehr das Christentum des Mittelalters. Es hat sich ja entwickelt. Es zeigt sich auch jetzt, gerade im Hinblick auf 2017, wie sich der Protestantismus jetzt mit seinem Lutherbild und Luthers Schriften über das Judentum auseinandersetzt, dass da wieder eine Entwicklung vorhanden ist. Der christlich-jüdische Dialog ist eine reine Entwicklungsgeschichte, die in Ansätzen vorhanden war im Anfang des 20. Jahrhunderts mit Rosenzweig und seinen zum Christentum konvertierten Freunden. Und jetzt nach dem Krieg, was die Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit geleistet haben. Also diese traditionelle anti-jüdische Tradition des Christentums zu hinterfragen und zu abzulegen.
Welche Aufgaben auch im interreligiösen Dialog zwischen Christen, Juden und Muslimen und auch anderer Religionen kommt gerade den Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit zu?
Ja, die Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit haben ja die Aufgabe, auch aufzuklären. Und diese Aufklärung kann ja dahingehend geschehen, dass man mit den Flüchtlingen ins Gespräch kommt, dass man ihnen also berichtet von dem christlich-jüdischen Dialog, wie er sich von einer, ja, man muss was sagen, von einer Feindschaft zu einer Freundschaft und zu gegenseitigem Respekt gewandelt hat. Und auch dieses ist für die Flüchtlinge, die wir dann auch respektieren, in ihrem Selbstverständnis wahrnehmen, dass wir mit einem Beispiel vorangehen, so dass sie die Attraktionen unserer Werte, die wir in unserem Grundgesetz haben, erstmal kennenlernen, schätzen lernen und ein Teil davon werden wollen. Es ist also ein Bildungsauftrag, den wir jetzt haben. Und diesen Bildungsauftrag, dem haben ja jetzt, es gibt ja immer nach der Woche der Brüderlichkeit so einen Tag, in dem sich die Vertreter der Deutschen Bischofskonferenz und der EKD mit den amtierenden Rabbinen, orthodox sowie liberal, treffen. Und die haben just über das Flüchtlingsthema jetzt gesprochen und haben auch viele Beispiele gebracht, wo auch jüdische Gemeinden mit den Flüchtlingen zusammenarbeiten und ihnen also einfach eine Form von Bildung anbieten, die ihnen nie zugänglich war.
Unser Thema heute im Thema Macht statt Glaube, wie Religion für Partikularinteressen instrumentalisiert wird. Wir sprechen über die Woche der Brüderlichkeit, über den interreligiösen Dialog, über den Rat der Religionen und das alles mit Jens Freiwald. Er ist Diplom-Theologe und Diplom-Pädagoge vom katholischen Stadtdekanat. Ja, Herr Freiwald, Herr Bundespräsident Gauck hat ja anlässlich der Eröffnung der Woche der Brüderlichkeit gesagt, um Gottes Willen, sagen wir ja im Deutschen, wenn wir zum Beispiel von etwas Schlimmem überrascht werden, einem Unglück zum Beispiel. Um Gottes Willen kann und soll man aber auch etwas tun oder propagieren, eben weil man glaubt, es sei ganz im Sinne und ganz nach dem Willen Gottes. Was nun macht denn die Kölnische Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit konkret an Aktivitäten, zum Beispiel um den interreligiösen Dialog zwischen Christen und Juden zum einen zu fördern, aber auch zwischen anderen Religionen zu fördern?
Ich hatte ja schon erwähnt, ist die Kölnische Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit veranstaltet eigentlich das ganze Jahr über Veranstaltungen, die den Dialog und das gegenseitige Verständnis fördern sollen. Sie guckt dabei auch schon länger über den rein christlich-jüdischen Dialog hinaus, auch eben auf die anderen Religionen, besonders eben auch auf den Islam. Und sie fördert gerade in Kooperation auch mit den Schulen den interreligiösen Dialog beziehungsweise auch die Abwehr rechtsextremen Gedankengutes in der jungen Generation. Da ist zum Beispiel das Rote Karte-Projekt zu nennen oder jetzt das neue Projekt immer wieder neu gemeinsam gegen Antisemitismus. Also da wird auch gerade im Bereich der Jugend mit Schulen gemeinsam viel getan, um eben den Dialog zu fördern beziehungsweise Antisemitismus zu verhindern.
Sie machen diese Aktion gerade auch angesichts der zum Teil erschreckenden Unkenntnis der heranwachsenden Generation angesichts des Holocaust, der Shoah, auch des Nationalsozialismus. Wenn man Jugendliche fragt, wer war Hitler zum Beispiel, dann kommt oft, ja, der hat die Autobahn gebaut und dann kommt lange Zeit nichts mehr. Wie erklären Sie sich die zum Teil doch große Unkenntnis der Jugendlichen? Gab es da Versäumnisse im Schulunterricht oder ist es einfach auch, man will es einfach nicht mehr hören? Was glauben Sie, was könnte dahinter stecken?
Also der Schulunterricht muss sich sicherlich fragen lassen, ob er da immer dessen gerecht wird, was da eigentlich vermittelt werden sollte über diese Zeit. Ich kann mir eigentlich heute kaum noch vorstellen, dass es wirklich ein Überdruss ist, sondern eben eher ein Vermittlungsproblem, also dass einfach diese Epoche vielleicht auch durch Verdichtung des Unterrichtes und welche Gründe das auch immer haben mag, vielleicht etwas zu kurz kommt in der Vermittlung. Ja, und dass überhaupt Geschichte nicht mehr ein Interessensgebiet ist, das vielleicht noch diejenigen interessiert hat, die auch konkret von ihren Eltern- und Großelterngenerationen wissen wollten, wie sie sich denn dazu verhalten haben. Also ich glaube auch dieses Interesse, auch was ja zum Teil eben auch biografisch, familiengeschichtlich begründet war, ist einfach zurückgegangen. Und daher kommen dann vielleicht teilweise so skurrile Vorstellungen darüber, was denn in der Zeit passiert ist und wer da verantwortlich ist. Überhaupt, wenn man schon nach dem Zeitraum an sich fragt, kommen ja schon die teilweise skurrilsten Antworten.
Sie sind ja, Herr Freiwald, nicht nur im Vorstand der Kölnischen Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit, sondern vertreten auch das katholische Stadtdekanat im Rat der Religionen. Wie kam es überhaupt zu dem Rat der Religionen? Seit wann gibt es den Rat der Religionen und wer ist Mitglied oder wer trifft sich da regelmäßig?
Der Rat der Religionen geht auf eine Initiative des früheren Oberbürgermeisters Fritz Schrammer zurück. Er ist im Jahr 2006 gegründet worden und existiert seitdem kontinuierlich und wird zweimal im Jahr vom Oberbürgermeister einberufen. Er ist aber kein kommunales Gremium, sondern ein freier Zusammenschluss von Religionsgemeinschaften und Organisationen, die zu Religionsgemeinschaften dazugehören, wie zum Beispiel Träger der Erwachsenenbildung. Hier in Köln ist das Bildungswerk, die Rana Akademie, die Melanchthon Akademie, die sich dort eben zweimal jährlich treffen und zum Teil feste Veranstaltungen organisieren, die immer wiederkehren. Das ist das Gebet der Religionen, das jedes Jahr durchgeführt wird. Und der Tag der Religionen, der jetzt alle zwei Jahre stattfindet und in dem eine Religionsgemeinschaft die Möglichkeit gegeben wird, sich im Rathaus zu präsentieren, von einer öffentlichen Veranstaltung. Und natürlich werden dann viele weitere Themen diskutiert. Die ursprüngliche Zielsetzung bei der Gründung war einmal das gegenseitige Kennenlernen der Religionsgemeinschaften zu fördern, also ganz konkret den interreligiösen Dialog voranzubringen in dieser Stadt. Es ging auch um die Erörterung von konkreten Problemen im Sinne auch einer Beratungsfunktion der Stadt gegenüber. Da gab es zum Beispiel mal die Anfrage zum Thema Kremation Verstorbener und wie mit den Überresten umgegangen werden soll. Da sollte tatsächlich der Rat der Religion auch eine ethische Stellungnahme zu abgeben, auch wenn das Thema gar nicht alle Religionsgemeinschaften betrifft.
Also die verschiedenen Bestattungskulturen und Riten, die mit den Religionen verbunden sind.
Genau, es gibt ja eben Religionsgemeinschaften, die Kremation, also Verbrennung, verbieten und die aber trotzdem auch sich hinter eine Stellungnahme des Rates gestellt haben, wie eben einfach würdig mit Verstorbenen umgegangen werden soll, auch was eben dieses Thema betrifft. Und und es gab eben eine Sondersitzung zum Beispiel zu den Anschlägen von Paris Anfang letzten Jahres. Das ist jetzt eine etwas neuere Entwicklung, wo es eben auch darum geht, gemeinsame Resolutionen zu verabschieden, also stärker auch in die Öffentlichkeit, in den gesellschaftlichen Diskurs einzutreten, was aber eben, wie schon erwähnt, nicht ganz einfach ist, weil das Spektrum eben reicht von den Armeniern, den griechisch-orthodoxen, ich sage jetzt mal auf der einen Seite, bis hin zu verschiedenen muslimischen Gruppen, den orthodoxen und liberalen jüdischen Gemeinden, den christlichen Kirchen und aber auch den Buddhisten, den Bahai, Hindus, also wirklich der Versuch, das ganze Spektrum abzudecken. Und da ist es dann eben auch bei so scheinbar eindeutigen Dingen nicht immer ganz einfach, einen gemeinsamen Nenner zu finden.
Sie haben gerade gesagt, in den gesellschaftlichen Diskurs eintreten. Sie verstehen Ihre Arbeit, die Arbeit des Rates der Religion, also auch durchaus politisch. Also Religion ist ja auch immer eigentlich Politik, auch wenn man sich die Bibel ansieht. Man soll sich ja als Gläubiger auch in das politische Geschehen einmischen zugunsten der Menschen, zugunsten der Humanität.
Ja, auf jeden Fall. Also die drei so Zielsetzungen interreligiöser Dialog, Erörterung von Problemen, Missverständnissen, auch das gemeinsame Gebet am Weltfriedenstag jedes Jahr. Das sind alles Dinge, die natürlich auch in die Öffentlichkeit ausstrahlen sollen und die man eigentlich unter dem gemeinsamen Ziel vereinen kann, dass es um das friedliche Zusammenleben in unserer Stadtgesellschaft geht. Und da sind wir schon davon überzeugt, dass die Religionen da auch einen positiven Einfluss drauf nehmen können, indem sie eben sich in einfach einen engen Kontakt zueinander treten und eben Fremdheitsängste dadurch auch abbauen, die es natürlich auch in allen Religionsgemeinschaften geben kann. Und das ist aber das natürlich eine Aufgabe, die eben die Stadt auch erkannt hat, als wichtigen Beitrag, den die Religionen eben für die Stadt leisten können.
Und hier geht's weiter mit dem Thema Macht statt Glaube, wie Religion für Partikularinteressen instrumentalisiert wird. Anlässlich der Woche der Brüderlichkeit, die am 6. März eröffnet wurde, wollen wir weitersprechen mit Jens Freiwald, Diplom-Theologe und Diplom-Pädagoge. Er ist im Vorstand der Kölnischen Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit und gleichzeitig auch Vertreter des katholischen Stadtdekanates beim Rat der Religionen in Köln. Ich sage ganz bewusst in Köln, Herr Freiwald, weil so ein Gremium gibt es auf bundesweiter Ebene bislang nicht, so eine Art Rat der Religion, wo sich viele Religionsgemeinschaften treffen. Eigentlich schade.
Ja, das kann man so sehen und es wäre vielleicht kein schlechter Gedanke, darüber mal eben nachzudenken, ob nicht auf Bundesebene auch eine Art Rat der Religionen Sinn machen würde, wobei natürlich sich dann auch dort wahrscheinlich widerspiegeln würde, was wir auch schon von Köln kennen, dass jede Religion ja oft auch unterteilt ist in verschiedene Glaubensrichtungen, in Konfessionen, und man dann genau gucken müsste, wer spricht jetzt für wen, mit welcher Autorität. Das ist ja auch in den Religionen unterschiedlich geregelt, ne? Also wie man vor allen Dingen am Islam sieht, der ein so dezidiertes Lehramt, wie es die Kirchen haben, nicht kennt. Unter den Kirchen gibt es auch da wieder Unterschiede. Also das sind alles Fragen, die nicht einfach sind, die dann geklärt werden müssten. Aber grundsätzlich ist es sicherlich eine Überlegung wert, auch auf Bundesebene so ein Gremium einzuführen.
Das heißt, ja. Sie haben auch manchmal im Rat der Religion in Köln stehen vor der Herausforderung, alles und alle unter einen Hut zu bringen?
Ja, so ist es. Es werden auch immer wieder mal Aufnahmeanträge gestellt von Religionsgemeinschaften, mit denen in aller Regel auch großzügig umgegangen wird. Was noch aussteht, ist, dass sich der Rat eine wirkliche Geschäftsordnung gibt, in der dann auch die Frage der Mitgliedschaft und der Aufnahme bzw. im Extremfall auch des Ausschlusses geregelt wird. Es gibt ja für den Körperschaftsstatus von Religionsgemeinschaften gewisse Kriterien, Größe, Dauerhaftigkeit, Verfassungstreue. Das sind natürlich Kriterien, die man anlegen kann, das bedeutet aber immer noch, dass das Spektrum dann so groß ist, dass abzudecken gibt, dass das eben nicht immer ganz einfach ist.
Ja. Sie haben gerade Verfassungstreue auch angesprochen. Da hat ja auch Bundespräsident Gauck nochmal ausführlich zu Stellung genommen am 6. März anlässlich der Eröffnung der Woche der Brüderlichkeit. Er hat gesagt, Gesetzestreue sei Pflicht für alle. Der Staat darf sie erwarten und einfordern. Brüderlichkeit, Geschwisterlichkeit aber, die darüber hinausgeht, kann von niemandem und für niemanden zur Pflicht gemacht werden. Warum ist denn nochmal die Betonung auf die Verfassungstreue, auf die Gesetzestreue so wichtig auch, Ehe Gauck, gewesen? Was meinen Sie?
Das ist natürlich ganz fundamental wichtig, weil es eigentlich gar nicht nur uns als Staatsbürger betrifft, sondern eigentlich auch den Mensch als Angehöriger einer bestimmten Religionsgemeinschaft, weil interreligiöser Dialog setzt auch das Bekenntnis zur Religionsfreiheit voraus. Also sowohl zur aktiven, also sich zu einer Religion zu bekennen oder eben auch sich zu keiner Religion zu bekennen. Und es setzt das Bekenntnis zur Religionsfreiheit voraus in dem Sinne, dass es dabei nicht nur um ein oberflächliches Akzeptieren einer anderen Auffassung geht, die man eben so lange akzeptiert, bis man den anderen von der eigenen Wahrheit überzeugt hat, sondern dass die zutiefst in der Personenwürde gründet, in der Freiheit des Einzelnen. Und dieses, was eigentlich auch allen Religionen eigen sein sollte, also dieses Denken, dass eben die Freiheit der Wahl der Religion und der Religionsausübung in der Menschenwürde begründet ist, das ist ja eigentlich auch die Grundlage unseres Begriffes, wie wir ihn in der Verfassung wiederfinden. Und deswegen kann man das nicht genug betonen, also dass Religionsgemeinschaften eben auch auf diesem Fundament der Verfassung sich bewegen müssen, um in einen Dialog treten zu können, der tatsächlich auf Augenhöhe geschieht und nicht nur an der Oberfläche verbleibt.
Ja, das Thema ist ja auch, Herr Freiwald vom katholischen Stadtdekanat, auch das Thema der Woche der Brüderlichkeit, Missbrauch von Religion. Frau Eva Schulz-Jander ist ja schon im Interview vorhin deutlich darauf eingegangen, was das aktuell auch heißt. Aber wir können auch, gestern war Weltfrauentag, wir können auch ruhig mal auf die Problematik zwischen den Geschlechtern eingehen, die Abwertung oder die Geringerschätzung von Frauen in den Religionen. Da gibt es das Christentum, das kann man ruhig deutlich sagen. Es gibt den Islam, da ist es auch Doktrin, dass die Frau eigentlich weniger wert sei als der Mann. Wie lange lässt sich so ein Dogma denn noch halten? Wir haben das Jahr 2016. Was glauben Sie?
Ja, wenn es immer ein Dogma ist, das ist natürlich die Frage, weil man darf natürlich, man muss natürlich sagen, jede Religion und die Vertreter der Religionen, die heute leben, eben im Jahr 2016, sind dafür verantwortlich, wie sie ihre religiöse Tradition, wie sie ihre religiösen Schriften und Grundlagen auslegen. Und eben im Interview, wie Sie sagten, ist schon erwähnt worden, das Christentum des 21. Jahrhunderts ist nicht mehr das Christentum des 14. Jahrhunderts und nicht mehr des 6. Jahrhunderts. Das Gleiche gilt für den Islam oder das Judentum. Also man muss immer auch Auslegungstraditionen beachten, und ich kann hier natürlich nicht für Islam oder Judentum sprechen, sondern fürs Christentum, und da hat sich ja durchaus gezeigt, dass sich da auch in der Auslegungsgeschichte durchaus Wandlungen ergaben und auch in der Definition dessen, was göttliches Recht ist und uns damit quasi unverfügbar vorgegeben ist und was quasi in der Verfügungsgewalt der Kirche steht. Und ich denke, da ist auch noch ein Denkprozess im Gange, was man jetzt zum Beispiel gerade am Thema Predigt auch gesehen hat, mit dem sich der Osservatore Romano, also quasi die halbamtliche Zeitung des Vatikans, auseinandergesetzt hat. Das ist natürlich eine Möglichkeit, über die eben weiter nachgedacht werden kann. Religionen sind natürlich missbrauchsanfällig, und das hängt natürlich auch immer davon ab, wie eine Religion verfasst ist, also inwieweit auch religiöse Autoritäten darauf Einfluss nehmen können, was ihre Gläubigen tun. Und da ist es natürlich eine Problematik, die wir jetzt gerade im Islam sehen, dass Radikalisierungen stattfinden übers Internet, über soziale Netzwerke, die zum Teil völlig individuell oder in kleinsten Gruppen verlaufen und auf die religiöse Autoritäten eigentlich kaum Einfluss nehmen können, die stark eben auch mit der sozialen Situation der eben meist jungen Menschen dann zu tun haben. Und das ist natürlich eine Problematik, auf die wir uns ganz neu einstellen müssen, die es ja auch so in der Vergangenheit nicht gab. Und diese Missbrauchsanfälligkeit gilt natürlich auch für andere Religionen. Da ist immer dann eben die Frage, welche Mechanismen hat eine Religion zur Verfügung, um auch zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und da ist die katholische Kirche, was man natürlich in der Vergangenheit eher negativ gesehen hat, ganz gut aufgestellt, was solche auch Sanktionsmechanismen angeht. Das ist bestimmt in anderen Religionen vielleicht und Konfessionen vielleicht schwieriger. Aber das sind eben Fragen des Missbrauchs und der Grenzüberschreitung, mit denen wir uns weiter beschäftigen müssen. Was ich keinesfalls damit sagen will, mit dem Hinweis auf die katholische Kirche, wir haben ja in den letzten Jahren gesehen, dass natürlich auch in der katholischen Kirche Missbrauch verübt wurde und religiöse Autorität missbraucht wurde, um schwerstes Leid anzurichten und zuzufügen. Und da haben natürlich offensichtlich sämtliche Mechanismen versagt. Und das ist ja auch ein Beispiel dafür, wie religiöse Autorität, was für einen Stellenwert und was für eine Dynamik sie entwickeln kann, wenn sie eben missbraucht wird. Sei es einerseits um Gewalt gegen Andersgläubige zu legitimieren, aber auch um eigene Gläubige gefügig zu machen.
Sie haben gesagt, Mechanismen haben versagt, aber man hat teilweise auch nicht hingeguckt, muss man sagen. Das heißt, Mechanismus heißt ja eigentlich auch eine kritische Sichtweise auch auf das, was in Kirche oder in einer Religionsgemeinschaft vor sich geht, um auch einen Gesundungsprozess dann auch wieder herbeizuführen. Ist das nicht Aufgabe auch der Gläubigen, eben auch in kritischer Distanz zur eigenen Religion zu stehen? Nur dann kann Religion auch wachsen.
Ja, das...
Also zu den Institutionen der Religion. Ich meine jetzt nicht die Religion an sich, aber zu den Institutionen, die Religion auch vertreten, institutionalisiert vertreten.
Ja, das ist sicherlich so, dass eine kritische Distanz, sei es jetzt auch zur eigenen Partei oder zur eigenen Religion, zum eigenen Verband, immer von Vorteil ist. Also dass man nie unhinterfragt einfach übernimmt, was einem vorgegeben wird oder was mit einem getan werden soll. Das ist aber eben auch eine Haltung, die einen gewissen Emanzipationsprozess voraussetzt, ne? Und der eben auch nicht immer in der Religionsgeschichte, sage ich jetzt mal so ganz allgemein, gewollt war. Also das ist natürlich auch eine Frucht der Aufklärung, sich reflexiv zu Vorgegebenheiten zu verhalten und die wir sicherlich, also die sicherlich nötig ist, damit eben auch Missbrauch verhindert werden kann.
Man hört ja aus Rom von dem Papst, von Papst Franziskus auch sehr selbstkritische Töne der Amtskirche gegenüber, die er ja repräsentiert auch, heißt auch Selbstkritik an der eigenen Institution, dass auch wieder mehr Menschen zur Religion, zum Glauben, aber auch zur institutionalisierten Kirche zurückfinden. Ist das auch eine Voraussetzung eigentlich, um auch Menschen von Glauben, auch von institutionalisiertem Glauben wieder zu überzeugen, zurückzugewinnen?
Also das würde ich geradezu als Kriterium für die Glaubwürdigkeit einer Religion bezeichnen, dass sie eben auch selbstkritisch mit sich umgehen kann. Also das beginnt mit Blick auf die eigene Geschichte, aber es beginnt auch mit Blick auf die eigenen Traditionen. Also im Islam wird ja zum Beispiel über eine historisch-kritische Auslegung des Korans auch heftig diskutiert und die wir jetzt mit der biblischen Exegese schon länger kennen. Also das würde ich eben geradezu zur Voraussetzung auch für die Glaubwürdigkeit und auch für die Attraktivität einer Religion erheben. Also dass sie eben auch dazu fähig ist, selbstkritisch mit sich umzugehen. Also.
Wir wollen nochmal auf den Rat der Religionen kurz zu sprechen kommen. Inwieweit spielt auch der Rat der Religionen eine Rolle, wenn es darum geht, dass sich Religionen oder Religion an sich auch ein Stück weiterentwickeln muss, sich öffnen muss für andere Religionen, auch neu sich öffnen muss für Impulse, die von anderen Religionen ausgehen, Denkprozesse neu anregen und neu anstoßen. Ich denke, das ist auch eine der Vorgaben, die Sie im Rat der Religionen haben. Verständnis wecken, Toleranz.
Ja, also da gibt es, der Rat der Religionen ist ja eben seit 2006 jetzt in Köln das übergeordnete Gremium, in dem eben die institutionellen Vertreter der Religionsgemeinschaften sitzen. Aber es gab natürlich auch davor schon und es gibt auch, gab es schon viele Initiativen, um eben das gegenseitige Religionen kennenzulernen, um in einen Austausch zu kommen. Der Rat der Religionen selbst könnte sicherlich da noch mehr tun, sich mit ganz bestimmten Themen wie zum Beispiel Stellung der Frau, Familie, Religion und Politik, sich da auch inhaltlich auseinanderzusetzen. Also das ist etwas, was in der Vergangenheit noch nicht so ausgeprägt war, was man aber für die Zukunft ins Auge fassen sollte, dass man auch an konkreten Themen miteinander in einen Austausch der unterschiedlichen Traditionen kommt, weil das ist wahrscheinlich der beste Weg, um auch zu einer Entwicklung beizutragen. Ne?
Laden Sie auch manchmal bekannte Persönlichkeiten ein, die dann beispielsweise Vorträge halten, oder was machen Sie an Aktionen oder an Aktivitäten, außer dass Sie zweimal im Jahr zusammenkommen? Gibt es da auch Vorträge von Religionswissenschaftlern beispielsweise?
Das war eben bisher noch nicht so. Das ist etwas, was in Zukunft, also was ich mir für die Zukunft auch wünsche im Rat der Religionen. Es war bisher eben stärker so, dass wir zum Teil auf Anfragen reagiert haben, zum Beispiel als der Köln-Bonner Flughafen einen Gebetsraum eingerichtet hat, der allen Religionsgemeinschaften offen stehen sollte. Da ging es um die Gestaltung des Raumes, es ging um die Beschriftung. Auch selbst das war kein so einfaches Thema, weil da der Flughafen im Überschwang teilweise sektiererische Gruppen mit in die Beschriftung aufgenommen hat oder auch Namen von Religionsgemeinschaften etwas verschlimmbessert hat, um es vielleicht irgendwie gefälliger zu machen. Aber er ist auch auf die Kritiken, die es da gab, auch sehr gut eingegangen. Es gab eine Auseinandersetzung mit Pegida und Kögida, also beziehungsweise Kögida hier in Köln. Also es sind aber immer eher Einzelthemen kurz behandelt worden, auch organisatorische Fragen, eben diese inhaltlichen Auseinandersetzungen, die Religionen in ein tieferes Gespräch auch miteinander bringen. Das ist das, was jetzt vielleicht kommt. Die neue Oberbürgermeisterin Henriette Reker macht uns da viel Hoffnung. Sie will den Rat auch direkt wieder an ihr Büro anbinden, und das ist etwas, worauf wir uns freuen und was eben hoffen lässt, dass wir uns da auch weiterentwickeln.
Jens Freiwald vom katholischen Stadtdekanat, und er vertritt das Dekanat beim Kölner Rat der Religion und ist gleichzeitig auch im Vorstand der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit. Und ich darf jetzt ganz herzlich am Telefon begrüßen Micha Brumlik, den diesjährigen Preisträger der Buber-Rosenzweig-Medaille. Herzlichen Glückwunsch für den Preis, und ich nehme an, dass Sie unzählige Interviews geführt haben, von daher will ich Sie nicht langweilen mit Fragen, die Sie schon wahrscheinlich tausendmal beantwortet haben. Aber eine ganz wichtige Frage möchte ich stellen, Herr Brumlik. Wo sehen Sie denn derzeit einen besonderen Missbrauch von Religion? Denn das Thema der Woche der Brüderlichkeit ist ja überschrieben, um Gottes Willen, Missbrauch von Religion.
Ich sehe das auf zwei Seiten. Ich sehe das einerseits bei der rechtsradikalen Pegida-Bewegung, die etwa in Dresden am Weihnachten glaubte, Weihnachtslieder singen zu müssen. Wobei aber anzunehmen, dass es die meisten vom Christentum nicht mehr wissen, als dass sie die ersten ein, zwei Strophen von O Tannenbaum kennen. Während es auf der Gegenseite bei jenen jungen, oftmals zum Islam übergetretenen jungen deutschen Männern der Fall ist, dass sie diese Religion lediglich missbrauchen, um Gewalt ausüben zu können.
Hat denn aber Herr Brumlik nicht auch das etablierte Parteiensystem ein Stück weit versagt, dass zwar solche Strömungen oder solche Entwicklungen verteufelt werden, die sicherlich auch sehr schädlich sind, aber andererseits es fehlten Antworten von Seiten der etablierten Politik auf diese Phänomene, fehlen bis heute eigentlich?
Ja, das ist richtig. Also manche haben eine große Berührungsängste und halten das mit einem gewissen psychologischen Recht für Fälle von Schmuddelkindern. Aber es wäre in der Tat zu wünschen, dass auch die Parteien sich dazu deutlicher äußern. Wobei man darauf hinweisen muss, dass wir in der Bundesrepublik Deutschland mit unserem Staatskirchenrecht, mit unserem schulischen Religionsunterricht sehr viel besser aufgestellt sind, als das etwa im laizistischen Frankreich der Fall ist, wo es so gut wie überhaupt keine institutionellen Fähigkeiten gibt, sich mit diesen Fragen überhaupt auseinanderzusetzen. Da hat, glaube ich, das deutsche Schulsystem einen großen Vorteil.
War das Modell des französischen Laizismus ein Fehler in gewisser Weise? Die strikte
Mittlerweile Trennung? Unter den Bedingungen einer weltweiten Immigration zeigt sich, dass es ein Fehler gewesen ist. Der französische Laizismus hat sich gegen eine durch und durch katholische Kultur, hat sich gegen eine solche Kultur gewendet, aber um den Preis, dass Religion ein öffentliches Thema in den Bildungsanstalten nicht mehr gewesen ist. Und das hat dann bei nun allenfalls oberflächlich integrierten muslimischen Immigranten die Folge gehabt, dass es kein Forum gab, in denen über Deutungen ihrer Religion, des Islam, zu sprechen gewesen ist.
Wie weit muss Integration Andersgläubiger in Deutschland gehen ohne Assimilation? Und auf der anderen Seite, inwieweit muss da die Gesetzestreue auch beachtet werden, also beispielsweise die Gleichheit von Mann und Frau?
Naja, also ein Bürger, der integriert sein will, eine Bürgerin, muss gesetzestreu sein. Das gilt für ethnisch Deutsche wie für Immigranten. Ich spreche von einem dünnen Integrationsbegriff. Integriert ist, wer sich an die Gesetze hält, Steuern zahlt und nicht straffällig wird und last but not least die Verkehrssprache spricht. Alles andere, die sogenannte Integration ins Wertesystem, das lässt sich jedenfalls staatlich, auch durch Unterschriften, überhaupt nicht verordnen. Das ist eine Aufgabe, die die Gesellschaft in ihren Bildungsinstitutionen und in ihrem alltäglichen Miteinander selbst leisten muss.
Wie sehen Sie, Herr Brumlik, die aktuellen internationalen politischen Tendenzen, dass Flüchtlinge oder die Flüchtlingsdiskussion auch zwischen Staaten gegeneinander ausgespielt werden? Ich denke zum Beispiel an das Beispiel Russland, wo aktiv gegen Juden auch gehetzt wird, wo gegen Muslime gehetzt wird. Ich sehe die Diskussion mit der Türkei, dass man im Grunde da einen Menschenhandel betreibt. Wir nehmen alle Flüchtlinge aus Griechenland zurück und dafür bekommt ihr einen syrischen Flüchtling. Aber Slowaken sagen, wir wollen überhaupt keine Muslime im Land haben. Also wie werden religiöse Menschen auch zum Spielball von internationaler Politik?
Ja, so ist es. Und das ist außerordentlich zu bedauern. Hier macht sich ein neuer Zynismus in der zwischenstaatlichen Politik breit, von dem wir bisher so nichts gewusst haben. Und in der Tat steht damit sowohl die europäische Integration als auch ein friedliches Miteinander verschiedener Staaten auf dem Spiel. Ich glaube nicht, dass es deswegen zu Kriegen kommen wird, aber es kann sein, dass der Frieden immer kälter wird und auf dem Rücken von Flüchtlingen ausgetragen wird.
Gestatten Sie mir eine letzte Frage, Herr Brumlik. Was müssen Religionen auch jetzt leisten, die sich ja auch politisch einmischen müssen, um den Menschen auch eine Perspektive zu geben, ohne dass sie gleich zu den rechtsreaktionären Parteien abwandern oder sich Bewegungen anschließen, die im Grunde alles Mögliche verteufeln, auch letztlich auch die Demokratie?
Also wir brauchen einen Blick auf die Religionen, die deren universalistische, humanistischen Werte deutlich machen. Dazu ist es dann aber, um Fundamentalismus jeder Art zu vermeiden, unverzichtbar, dass der Blick auf die religiösen Urkunden auch historisch kritisch ist, dass man sieht, dass diese Urkunden in ihre Zeit hineingeschrieben und geoffenbart wurden und sie nicht eins zu eins schlicht und einfach auf die Gegenwart übertragbar sind.
Der jüdische Publizist und Erziehungswissenschaftler Micha Brumlik, Preisträger der diesjährigen Buba-Rosenzweig-Medaille. Ganz herzlichen Dank für das Interview, Herr Brumlik. Ihnen eine gute Zeit.
Ich bedanke mich. Auf Wiederhören.
Und die Sendung neigt sich langsam dem Ende zu, aber wir sprechen noch kurz mit Jens Freiwald, Diplom-Theologe und Diplom-Pädagoge vom katholischen Stadtdekanat im Vorstand der Kölnischen Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit. Und er vertritt das Stadtdekanat im Rat der Religionen in Köln. Ja, wir haben es gerade, Herr Freiwald, von Herrn Brumlik auch gehört. Inwieweit können denn jetzt Religionsgemeinschaften, aber auch die Politik, solchen rechten Tendenzen, auch solchen religionsfeindlichen Tendenzen entgegenwirken? Wir haben ja am kommenden Sonntag drei Landtagswahlen und wir haben ja gesehen, wie sehr die AfD bei den Kommunalwahlen auch punkten konnte mit zum Teil zweistelligen Ergebnissen. Was denken Sie, was ist jetzt gefordert von Seiten der Zivilgesellschaft, aber auch von Seiten der Religionsgemeinschaften?
Also zunächst einmal ist es ja gut, dass die christlichen Kirchen sich schon ganz eindeutig distanziert haben von allen Vereinnahmungsversuchen seitens der AfD oder eben auch der Pegida-Bewegung.
Ich erinnere zum Beispiel hier an den Kölner Dom, der unbeleuchtet da stand, ein Unikum in der Geschichte des Kölner Doms, seit er beleuchtet wird. Es war tatsächlich so, dass anlässlich einer Demonstration der sogenannten Kögida-Bewegung hier in Köln dafür gesorgt wurde, dass der Dom nicht erstrahlte, sondern sich verhüllte sozusagen, fast vor Scham sich verhüllte, muss man sagen.
Ja. Ja, der Kölner Stadtdechant Monsignore Kleine hat es mal so ausgedrückt, man schützt nicht das christliche Abendland dadurch, dass man ein Kreuz schwarz-rot-gold anmalt. Und da sind die Kirchen, glaube ich, sehr eindeutig und sehr klar. Wir sind ja einerseits froh, dass es nicht mehr so allzu eindeutige Wahlempfehlungen der Bischöfe gibt, wie dies in früheren Jahrzehnten vielleicht noch der Fall war. Aber ich glaube, angesichts dessen, was wir jetzt in Hessen gesehen haben und angesichts der Landtagswahlen, die uns bevorstehen, ist es gut, wenn Kirchen eben in diesem Sinne auch politisch sind, dass sie eben vor radikalen Strömungen warnen, wenn sie es eben aus ihrem religiösen Verständnis heraus tut. Und das ist ja in diesem Fall eine klare Konsequenz aus dem Engagement für die Flüchtlinge, also für Menschen, die einfach in Not sind und wo uns die biblische Tradition ganz klar vorgibt und die Menschlichkeit, wie mit ihnen umzugehen ist, dass man sie zu schützen, zu bergen, ihnen zu helfen hat. Und dadurch treten die Kirchen eben auch, wie der Papst Franziskus so schön sagt, an die Ränder, wo sie sich eben auch Beulen holen können und sich auch massiv holen. Es ist ja auch nicht so, dass dann die AfD oder Pegida nicht auch zurückkeilen würden, um es mal so auszudrücken. Aber das ist sicher etwas, wodurch Kirche auch wieder gesellschaftsrelevanter werden kann, auch andere zivilgesellschaftlichen Akteure und Religionsgemeinschaften, weil es da kein Wenn und Aber geben kann, was den Schutz von Menschen angeht, die zu uns kommen, und eben auch die Abwehr von Menschen angeht, die verunglimpfen und herabsetzen.
Jens Freiwald vom katholischen Stadtdekanat und im Vorstand der Kölnischen Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit, und er vertritt das Dekanat im Rat der Religionen in Köln. Wir sprachen im Thema über Macht statt Glaube, wie Religion für Partikularinteressen instrumentalisiert wird, anlässlich der am vergangenen Sonntag eröffneten Woche der Brüderlichkeit. In der Sendung waren auch Eva Schulz-Jander, sie ist die katholische Präsidentin des Deutschen Koordinierungsrates der Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit, und wir hörten ein Interview mit Micha Brumlik, dem diesjährigen Preisträger der Buber Rosenzweig-Medaille. Sie können diese Sendung nachhören im Internet unter www.domradio.de. Mein Name ist Peter Kulakowski. Ich danke meinem Studiogast Jens Freiwald für sein Kommen und die fundierten Antworten. Ich wünsche Ihnen allen an den Hörgeräten Gottes Segen und eine gute Zeit.